Bevor wir beginnen, eine freundliche Empfehlung an die Küche, dass keiner den Raum verlässt, bevor wir nicht fertig sind. Ich denke immer noch, dass geistliche Speise wichtiger ist als leibliche Speise. Und wenn wir uns ein bisschen verspäten, ich denke, wir werden es verkraften. Oder? Okay. Ich sehe, die Fenster sind hinten offen und das ist sehr gut. Sehr schön. Das Opfer Jesu. Das ist so, könnte man sagen, die Überschrift für die drei Vorträge, die ich hier halte. Das war gestern einmal die Morgenandacht, heute die Predigt, morgen die Morgenandacht. Und gestern haben wir uns bereits, für die, die da waren, Jesu Entscheidung in Gethsemane angeschaut. Und wir haben uns das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Ein Zitat, das ich gestern schon gelesen habe, was ich heute wiederholen möchte. Erstens, weil es sehr wichtig ist. Zweitens, weil einige gestern nicht da waren. Schwester Weit schreibt im Leben Jesu: Es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Wenn wir am Ende gerettet werden wollen, müssen wir am Fuße des Kreuzes Reue und wahre Demut lernen. Und das ist das, was wir in der Morgenandacht gestern gemacht haben, was wir auch heute machen werden, wobei es auch ein bisschen vom Schwerpunkt verschoben sein wird, was wir auch morgen machen werden. Wir wollen uns Szene für Szene anschauen. Wir wollen natürlich auch praktische Applikationen für uns machen. Und ich finde es interessant, dass viele große Männer des Glaubens ihre Bekehrung erlebt haben, als sie Jesus am Kreuz hängen sahen. Einer davon war William Miller. Und ich hatte die Woche von seiner Erfahrung gelesen. Er konnte sich nicht mehr an die Predigt erinnern, die er damals gehört hatte. Es war anscheinend keine besondere Predigt. Aber innerhalb dieser Predigt hat er auf einmal Jesus am Kreuz gesehen. In seinem geistigen Auge natürlich. Und das hat sein ganzes Leben verändert. William Miller hat durch Gottes Gnade eine Bewegung in Gang gesetzt, deren Zeugen wir noch heute sind. Aber ich muss merken und feststellen, und wenn wir ehrlich sind, dass oftmals diese Botschaft, diese Tiefe dieser Botschaft nicht ganz bis zu unserem Herzen kommt. Oftmals, was heißt oftmals, aber diejenigen von euch, die schon mal vorne standen und gepredigt haben, wissen, wovon ich spreche. Man steht vorne, man verkündigt eine wunderschöne Botschaft von Jesu, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Und man schaut sich die Gesichter der Menschen an. Und man findet unterschiedliche. Einige sind angesprochen, aber viele sind regungslos, nicht interessiert, schlafen. Und man stellt sich die Frage, hören Sie dasselbe, was ich höre? Verstehen Sie dasselbe, was ich gerade hier predige? Und wir müssen feststellen, dass es uns oftmals an Motivation fehlt. Ist es nicht so? Wie häufig sind wir unmotiviert bei Predigten, Seminaren, Gebetstreffen, beim persönlichen Bibelstudium, beim persönlichen Gebet? Wie oft fehlt uns das letzte Quäntchen Motivation? Wir wissen zwar theoretisch, dass es schon irgendwo wichtig wäre, aber die Motivation ist nicht stark genug. Und eins, das wisst ihr sicher genauso, wenn dann jemand bei der Predigt vorne steht, und dann kommt er mit einem allgemein bekannten Thema, zum Beispiel der verlorene Sohn, zum Beispiel irgendetwas, was wir schon von der Sabbatschule 100 Mal gehört haben, dann kann ich euch garantieren, mit relativer Wahrscheinlichkeit, dass die Hälfte sofort abschalten wird. Diese Geschichte kenne ich schon. Ich habe sie schon 100 Mal gehört. Ach, schon wieder über den barmherzigen Samariter. Schon wieder das und schon wieder jenes. Schon wieder über das Kreuz. Einige schalten ab, andere suchen dann gerne auch Fehler beim Prediger. Er hat es nicht so kräftig verkündigt. Und ich meine hier nicht einen Prediger, der nicht Wahrheit predigt, ja, dass wir uns hier richtig verstehen, aber jemand, der vielleicht nicht so emotional passioniert ist wie ein David Ashrick, wie ein, keine Ahnung, setzt euren Lieblingsprediger ein, Walter Veit, ich weiß es nicht. Er bringt es halt nicht so gut rüber. Wir sind aber auch häufig nicht motiviert, die Lasten von anderen zu tragen. Wir sind häufig nicht motiviert, Ungerechtigkeit zu erdulden und zu ertragen. Es fehlt uns das letzte Stück Motivation. Und ein wesentlicher Grund, warum das so ist, ist, weil wir dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, nicht praktisch in die Tat umsetzen. Auch was Roman gestern erwähnt hat von der Selbstprüfung, die täglich stattfinden sollte. Vielleicht machen wir unsere Andachten regelmäßig. Vielleicht machen wir ja sogar Familienandachten, Gebet. Aber nehmen wir uns die Zeit, Szene für Szene Jesu Leben durchzuschauen? Nehmen wir uns die Zeit, uns daraufhin selbst zu prüfen? Das ist die Frage. Und oftmals bemerke ich auch, dass wir einen Drang haben nach neuer Erkenntnis. Was prinzipiell nicht falsch ist. Aber wenn jemand mit etwas Altem kommt, was wir schon kennen, was ich vorhin schon erwähnt habe, dann fehlt manchmal der letzte Reiz. Wir wollen alle Geheimnisse der Offenbarung kennen. Manchmal denke ich mir, wir sind ähnlich wie die Athener, als Paulus in Athen war. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, die Athener sind auf nichts anderes aus, als jeden Tag Neues zu hören, ja, und drüber zu reden. Und sie haben sogar Paulus zugehört. Ah, das ist ja interessant, das ist ja was Neues. Komm, erzähl uns was. Satan versucht alles, um uns davon abzuhalten, auf das Kreuz zu schauen. Das können wir bei den Jüngern sehen, das können wir in verschiedenen Instanzen sehen und ich bin mir sicher, wenn wir drüber nachdenken, können wir es in unserem Leben auch sehen. Ich möchte gerne deswegen, bevor ich jetzt in das eigentliche Thema einsteige, noch ein kurzes Gebet sprechen, denn ich denke, wir brauchen viel Gebet, um wirklich, dass die Informationen, die wir eigentlich schon von Kindheit, von der Sabbatschule vielleicht teilweise kennen, dass sie ins Herz dringt. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die Gelegenheit, dass wir uns nochmal Gedanken machen können über das Opfer Jesu. Ich danke dir, dass dieses Opfer die Kraft hat, unsere Herzen zu erreichen. Und ich bitte dich, dass das heute auch der Fall ist. Öffne du unsere Herzen. Dein Heiliger Geist möge jetzt sanft auf unsere Herzen wirken. Und uns beeindrucken mit den Dingen, die du willst, dass wir sie hören sollen. Herr, führe und leite meine Worte. Dein Geist möge mich leiten, dass ich nicht nur das Richtige spreche, sondern auch in der rechten Art und Weise. Aber auch wenn ich nicht das sage, was jemand zu hören braucht, so beeindrucke die Person doch dennoch durch deinen Geist, damit auch das, was ungesagt ist, ankommt. Ich danke dir, dass du bei uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte, eine wahre Geschichte von Kirsten Walcott. Kirsten Walcott war eine Studentin, beziehungsweise hat damals an der Southern Adventist University studiert. Und im Alter von 20 Jahren, als sie war, ging sie auf so eine studentische Missionsreise. Das kennen viele von uns vielleicht, was man auch immer wieder anbietet. Und es war jetzt nicht diese typische Mission, das war auf der Insel Yap im Pazifik. Das ist in der Nähe von Palau, habe ich mir sagen lassen, also im Pazifischen Ozean. Und da ging sie, um Lehrerin zu sein für Kinder an einer adventistischen Schule. Aber die Kinder sind selbstverständlich die meisten Nicht-Adventisten. Ja? Also diese Art von Mission wollte sie machen. Und sie fuhr dann auch dorthin. Und ihre Erfahrungen sind in einem Buch dann berichtet worden, wie sie die Zeit dort verbrachte, wie sie Herausforderungen hatte, sowohl im persönlichen Leben, aber natürlich mit den Umständen, die natürlich um einiges schlechter sind als hier, wo wir unsere schönen, warmen Betten haben, nicht wahr? Und aber gleichzeitig ist sie auch in ihrem Glauben gewachsen und hat auch schöne Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie hatte in dieser Zeit unglaublich viel zu tun. Ich höre immer wieder von Menschen, die auf solche studentischen Missionsreisen gehen, wie der Tag wirklich voll ist, vollgepackt. Und dennoch fand sie die Zeit, immer wieder ihren Hobbys nachzugehen. Eins davon war Kochen, gesundes Kochen. Und das zweite war Sport. Sie läuft gerne oder hat die Zeit dort im Laufen, mit Radfahren verbracht, weil sonst gab es nicht so viel, was man hätte machen können. Sie hatte auch nicht wirklich viel Zeit. Und es hat mich tatsächlich auch motiviert, weil als ich das gelesen habe, wie sie so früh aufgestanden ist, um rauszugehen, zu laufen oder Rad zu fahren, das war für mich schon eine persönliche Motivation. Und es sind auch einige Tagebucheinträge in diesem Buch vorhanden. Normalerweise war es so, dass sie erst die körperliche Aktivität in der Früh machte und dann hatte sie ihre Morgenandacht und die hat sie auch teilweise aufgeschrieben. Ja, ihre Andachten und ihre Gedanken dazu. So ein Andachtstagebuch, würde ich einfach mal so sagen. Und ich lese mal bei diesem. Es war am 19. November und es sind nur Exzerpte davon. An diesem Morgen las sie Matthäus 26. Und zwar Jesu Abendmahl und das, was wir uns gestern durch den Kopf haben lassen. Die Szene von Gethsemane. Szene für Szene, das, was wir gestern teilweise auch gemacht haben. Und sie schreibt, ich kann es mir nicht mal vorstellen. Und dennoch war er willig. Ich finde das so erstaunlich. Es ist tatsächlich einfach zu beten, dass Gottes Wille passiert. Also sie sagt, es ist in Wahrheit einfach zu beten, dass Gottes Wille passiert, aber es ist so viel schwieriger, es dann auch zu tun oder es wirklich so zu meinen. Wie oft sagen wir, dein Wille geschehe, aber in uns denken wir uns, naja, aber meiner wäre schon besser, nicht wahr? Und sie schreibt, und sie spricht Gott jetzt an, Vater, Jesus hatte eine so starke Verbindung zu dir, dass er wirklich dieses Gebet sprechen konnte und es auch meinte. Dann ein paar Szenen weiter, schreibt sie. Sie änderte damit ein besonderes Augenmerk auf Jesu Warnung, zu wachen und zu beten zu setzen. Ja? Und dann schreibt sie, mein Ziel heute ist es, besonders wachsam zu sein. Ich möchte mich stärker auf dich fokussieren. Heute möchte ich guter Dinge sein und beten, bevor ich meine Selbstkontrolle verliere. Ich möchte meinen Kindern heute deine Liebe zeigen. Gott, ich möchte nicht schlafen, um den Teufel erlauben, sich einzuschleichen. Bitte bewahre mein Herz. Danke Gott. Amen. Und dann ging sie laufen. An diesem Tag hat es geregnet und das war auch der Grund, warum sie die Andacht vor dem Laufen machte. Sie hatte gehofft, es würde aufhören. Ein paar Stunden später hat man aber gemerkt, dass sie nicht mehr erschienen ist. An diesem Morgen war die Klasse ohne sie. Man hat sie gesucht, man hat sie gefunden. Es war ihr letzter Tag. Kirsten wurde ermordet. Sie betete jeden Morgen, dass Gott sie beschützt, bevor sie rausgeht. Und doch, an diesem Morgen ist sie gestorben. Und es ist nicht so, dass auf dieser Insel so etwas häufig vorkam. Das ist mehr ein Einzelfall. Der Titel heute lautet Die Ungerechtigkeit Gottes. Viele haben sich vielleicht dann die Frage gestellt, dieses Ereignis war sehr prominent, ging in den Medien adventistischen durch. Warum hat Gott sie nicht beschützt? Sie hat jeden Morgen gebetet, bevor sie rausging. Sie hat immer ihre Andachten gemacht. Sie hat anderen geholfen, wo es nur ging. Sie hat sich aufgeopfert. Aber an diesem Morgen kam sie nicht mehr zurück. Ich denke, das ist etwas, was wir häufig in unserem Leben hören. Dass Gott ungerecht ist. Dass Dinge passieren und man gibt die Schuld Gott. Das kennen wir aus unserem Umfeld sicher. Aber wie häufig ist es auch bei uns der Fall, dass wir vielleicht den einen oder anderen Gedanken haben, dass das, was wir gerade erleben, ungerecht ist. Dass Gott doch vielleicht ein bisschen gnädiger mit mir sein sollte. Ich möchte, dass wir eine Textstelle aufschlagen. Lukas Kapitel 23. Das Thema heute ist die Ungerechtigkeit Gottes. Und unsere Frage ist, ist Gott wirklich ungerecht? Und wir werden es nicht aus einer üblichen Perspektive des großen Kampfes in diesem Sinne uns anschauen. Wir werden es aus einer Perspektive nicht anschauen, die Ungläubige sich ansehen, sondern die gläubige Menschen sich anschauen können. Und eine ähnliche Frage und eine ähnliche Aussage kommt tatsächlich auf, in Lukas Kapitel 23. In Lukas Kapitel 23 und wir lesen ab Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, dass du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Bis dahin erst einmal. Der Schächer am Kreuz drückt hier eine Wahrheit aus, die so tiefgehend ist. Und meine Aussage heute ist vielleicht auf den ersten Eindruck ungewöhnlich. Aber was der Schächer am Kreuz hier aussagt, ist, dass Gott tatsächlich ungerecht ist. Was? Ja? Denn das, was Jesus widerfahren ist, es war ungerecht. Bevor wir die Gerechtigkeit Gottes verstehen, müssen wir uns auch mit der Ungerechtigkeit beschäftigen. Häufig nehmen wir dieses Opfer einfach so hin. Aber wir sehen nicht, dass dieses Opfer tatsächlich ungerecht war, aus menschlicher Perspektive. Jesus, und der Schächer drückt es hier aus, hat nichts getan. Nichts, was den Tod verdient hat. Nichts, was irgendetwas verdient hätte, was negativ wäre. Und doch war er zwischen den beiden Schächern am Kreuz, in der Mitte, als Zeichen, dass er der größte Übeltäter war. Größer als diese zwei Mörder links und rechts neben ihm. Wollen wir Römer Kapitel 3 aufschlagen? Römer Kapitel 3. Und ich möchte, dass wir heute verstehen, dass Gott eine direkte Antwort auf die Ungerechtigkeiten dieser Welt hat. Eine direkte Antwort. Kapitel 3, Verse 21 bis 25. Da schreibt Paulus: Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Wir lesen weiter. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Und wir haben sicher häufig diese Textstelle gelesen, aber wir wollen ein bisschen drüber nachdenken, weil hier heißt es die ganze Zeit von der Gerechtigkeit Gottes. Und als gerecht, wenn das Wort Gerechtigkeit kommt, assoziieren wir das automatisch mit etwas, was richtig und gerecht ist. Wir sehen aber nicht gleichzeitig, dass die Gerechtigkeit Gottes darin besteht, dass Jesus, der gerecht war, Ungerechtigkeit erlitten hat. Wir sehen nicht, dass die Gerechtigkeit Gottes direkt verbunden ist mit der Ungerechtigkeit, die Jesus widerfahren ist. Wenn wir es in menschlichen Worten ausdrücken würden und nicht den Fokus auf die Gerechtigkeit Gottes hätten, dann würden wir sagen, es war ungerecht, ungerechtfertigt. Aber wozu? Wozu das Ganze? Und Römer sagt uns das. In kurzen Worten, es beschreibt, dass wir alle Sünder sind und die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, verfehlen. Und wenn wir weiterschauen in Römer, wir kennen den Text, der Sünde sollt, ist der Tod. Und das ist gerecht. Punkt. Das ist das himmlische Gesetz. Jeder im ganzen Universum hält sich dran. Wir aber nicht. Aber für Gott war das nicht genug. Vers 24 sagt uns, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Dadurch, dass unser Planet ein ungerechter Planet ist, die Sünde herrscht hier. Aber damit wir nicht verloren gehen, bedarf es der Gnade, ja, aber die Ungerechtigkeit verschwindet ja damit nicht. Genauso wie wir uns gestern auch Gedanken darüber gemacht haben, dass die Sünde, wenn wir um Vergebung bitten, sie verschwindet nicht. Wir, für uns, aus unserer Sicht ist es dann, okay, weg damit, verschwunden. Aus himmlischer Sicht ist es nicht der Fall. Die Sünde geht ins Heiligtum. Sie bleibt dort gelagert. Jesus hat die Sünde getragen. Und am Ende muss die Sünde hinausgeschaffen werden und auf den Urheber zurückgeworfen werden. Sünde verschwindet nicht. Ungerechtigkeit verschwindet auch nicht einfach so. Damit uns Gnade erwiesen werden kann, muss Ungerechtigkeit passieren. Es musste Ungerechtigkeit passieren. Denn nur dadurch konnten Menschen, die selbst ungerecht sind, gerechtfertigt werden. Einer musste die Ungerechtigkeit tragen. Und Gottes Plan ist so genial. Denn es heißt hier in Vers 26, die Begründung, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Gottes Plan war so genial, dass er uns, die wir ungerecht sind, rechtfertigen konnte dadurch und gleichzeitig war er gerecht. Und gleichzeitig bedeutet das aber, dass jemand die Ungerechtigkeit tragen musste. Wir reden auch häufig von Ungerechtigkeit. Und wenn wir nicht drüber reden, dann denken wir es uns. Wie häufig ist es doch der Fall, dass, wenn die Bedrückung wirklich kommt, wenn wir uns alleingelassen fühlen, wenn die Schwierigkeiten zu groß sind, haben wir dann nicht das Gefühl, Gott, es ist für mich zu viel? Und selbst wenn wir es nicht formulieren, haben wir dann nicht den Eindruck, das ist ungerecht? Wir wollen uns jetzt einige Szenen aus dem Leben Jesu anschauen. Wir beginnen bei Matthäus, Kapitel 26. Und wir wollen uns die Szenen einfach mal überblicken, Schritt für Schritt, mit einem besonderen Fokus drauf. Wir brauchen nicht meinen, dass Gott uns nicht versteht. Wir werden jetzt sehen, dass Jesus ein größeres Lied singen könnte von Ungerechtigkeit, als wir es können. Wir lesen 26 ab Vers 47, erst einmal 47. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöckern von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Vers 48, der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift. Vers 49, und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Vers 50, Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Einer seiner Zwölf, Tag für Tag mit ihm, und er verrät Jesus mit einem Kuss. Welche Ironie! Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass Jesus ihn immer noch als Freund anspricht. Freund. An anderer Stelle heißt es, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Und mit dieser Ungerechtigkeit wird Jesus dann verhaftet und abgeführt. Die weiteren Szenen sind uns nicht unbekannt. Jesus vor dem Hohen Rat. Vers 57. Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohepriester Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Vers 59. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat bei Nacht versammelt. Diejenigen, die im Hohen Rat auf Jesu Seite waren, wurden gar nicht erst eingeladen. Haltet ihr das für fair? Und wenn wir die Szene dann weitersehen, sie suchen nach einem falschen Zeugnis. Ein Zeuge kommt nach dem anderen. Sie widersprechen sich zwar, aber es klagt Jesus an. Was für eine Ungerechtigkeit, die hier passiert ist. Unter anderen Umständen hätte Jesus einfach rausgehen können, weil das jüdische Gesetz auf Recht und Gerechtigkeit aus war. Sie legten ihm sogar das in den Mund, was er nicht gesagt hat, verdrehten die Dinge, wo es heißt, du, der du gesagt hast, dass du den Tempel zerstören wirst und in 3 Tagen wieder aufbauen. Schwester Weiz schreibt, sie wussten ganz genau, als er das damals gesagt hatte, dass er nicht auf den Tempel in Jerusalem zielte, sondern auf den Tempel seines Leibes. Und doch haben sie es so ausgelegt, dass es um den jüdischen Tempel geht. Warum haben sie das getan? Damit sie ihn anklagen können. Denn sie hätten sonst vor den Römern keine fähige Anklage gehabt. Religiöse Differenzen konnten nicht zum Todesurteil führen. Sie brauchten etwas Handfestes. Und da die Römer mitgewirkt haben bei dem Aufbau des Tempels, waren sie stolz auf diesen Tempel in Jerusalem. Tatsächlich war es sogar so, dass als Titus Jerusalem eingenommen hatte, hat er allen Soldaten gesagt, dass sie den Tempel unbedingt verschonen müssen. Der Tempel sollte nicht zerstört werden. Sie waren stolz auf den Tempel. Daraufhin sehen wir die Szene mit Petrus. Wir lesen nur Vers 74. Da fing er an zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Petrus, der vorher noch so stark war, und Schwester White beschreibt es uns, wie in dieser Szene Jesu Augen sich mit Petrus seinen Augen getroffen haben. Nicht einmal die engsten Freunde standen ihm bei. Dann lesen wir ab 27 die Auslieferung Jesu an Pilatus. Hierzu schlagen wir jedoch Lukas auf. Lukas Kapitel 23. Lukas Kapitel 23, und den Ablauf kennen wir. Er kommt zuerst zu Pilatus. Pilatus erkennt, dass er unschuldig ist, schickt ihn daraufhin zu wem? Zu Herodes. Herodes wollte Jesus schon lange sehen. Warum? Damit er ein paar Zeichen tun kann, nicht wahr? Herodes war enttäuscht, weil Jesus hat keine Zeichen getan. Übrigens, wisst ihr, warum es der Fall war? Studiert es selber im Leben Jesu nach. Wie häufig sind wir als Christen, als Adventisten so sehr auf Zeichen fokussiert, dass Gott uns Dinge zeigt? Aber bei Herodes war es der Fall, dass Johannes der Täufer ein prophetisches Wort ihm gab und ihm ganz klar gesagt hatte, was Gott von ihm fordert. Herodes hat es abgelehnt. Danach gab es kein Wort mehr von Gott an Herodes. Weil wenn er den Propheten abgelehnt hat, gibt es für ihn keine weitere Botschaft mehr, die er ihm senden würde. Kein Zeichen, kein gar nichts. Wenn wir uns an Saul erinnern, als Saul die Stimme Gottes nicht mehr hören wollte, Gott hatte ihm alles gesagt, was er wollte, was er von ihm forderte, was zum Besten für ihn diente. Als er ihn dann aufsuchte, hat Gott ihm nicht geantwortet. Warum? Gott hatte ihm vorher doch schon geantwortet. Er hat aber das Wort des Propheten abgelehnt. Danach gibt es keine Botschaft mehr, die von Gott kommt. Wenn wir Gott um seine Meinung fragen, wie häufig ist es der Fall, dass wir etwas erkennen aus dem Wort, aus der Predigt, aus den Schriften von Schwester White, und doch fragen wir nochmal Gott nach seiner Meinung? Welche Antwort wird uns Gott geben? Und wenn eine Antwort kommt, von wem wird sie kommen? Nicht von Gott. Kapitel 23, nach Herodes wird er wieder zu Pilatus gesendet. Und ich lese nur ein paar Verse von dieser Passage. Vers 13, Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Pilatus, dieser heidnische Herrscher, sagt ganz deutlich: An Jesus gibt es keine Schuld. Er ist unschuldig. Die religiösen Menschen von damals waren aber, die ihn unbedingt verklagen wollten. Und man könnte... Ich wollte viel zu viel hier reinpacken. Es wären mehrere Predigten gewesen. Aber nur ein paar Punkte zu dieser Szene. Pilatus, nachdem sie nicht aufgegeben hatten, sie wollten Jesus unbedingt kreuzigen, kreuzigen, kreuzige ihn, macht einen Kompromiss. Wir lesen das in Vers 16. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Was? Du hast doch gerade gesagt, dass Jesus nicht schuldig ist. Warum willst du ihn züchtigen? Warum willst du ihn züchtigen? Schwester White schreibt, dieser Kompromiss machte die Tür auf für alle anderen. Und so ist es auch bei uns im Leben. Der erste Kompromiss schließt die Tür weit auf für alle weiteren, die dann folgen. Alles Weitere ist dann viel schwieriger. Die Menge merkte jetzt, dass Pilatus schwach geworden war. Er lässt Jesus züchtigen, obwohl er öffentlich bekundet hat, dass er unschuldig ist. Und die Menge, angeführt von den Priestern, von den Pharisäern, wer war in der Menge? Waren das alles Priester und Pharisäer? Nein, es war auch das Volk. Sicher nicht alle, es war recht früh. Waren da vielleicht Menschen dabei, die Jesus geheilt hat? Wahrscheinlich. Menschen, deren Angehörige zumindest geheilt wurden von Jesus? Wahrscheinlich. Menschen, die seine Predigten gehört haben? Wahrscheinlich. Aber von den Priestern und den Pharisäern angestellt, waren sie drunter, die geschrien haben: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Schwester Weid beschreibt es, dass Dämonen unter den Zuhörern dabei waren. In Form von Menschengestalt. Stellt euch vor, Jesus steht vor Pilatus, der Schöpfer dieser Welt, vor dem Gericht von seinen Geschöpfen. Und einige, die er geheilt hat, schreien zum Dank: Kreuzige ihn. Ich finde das nicht sehr gerecht. Es kommt dazu, und diese Szene wollen wir noch durchlesen, ab Vers 22: Und zum dritten Mal sprach er zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und jetzt kommt eine Szene, die wir auf unser Leben einsetzen können. Und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm Überhand. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte. Ihr Geschrei nahm Überhand gegen seine Überzeugung. Der Druck von außen nahm Überhand gegen seine Überzeugung. Wie oft ist es, dass die Versuchungen in unserem Leben Überhand nehmen gegen unsere Überzeugung? Aber was jetzt kommt, finde ich auch ausschlaggebend in Vers 25: Und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Derjenige, der Jesus zur Seite stand, der entweder er oder Jesus freigelassen werden sollte, war ein Räuber, ein Mörder. Es war Barabbas. Er war zu Recht drin. Schwester Weid beschreibt es, dass Barabbas, und wir können es als typologisch ganz eindeutig sehen, letztendlich die Position Satans einnahm. Wir sehen in dieser Szene, ist viel mehr Symbolik, als wir glauben würden. Es steht Satan oder Jesus. Für wen entscheidet sich das Volk? Der Vertreter Satans oder Jesus, der Heiland? Und das Volk entscheidet sich für Barabbas. Und warum? Wollten sie unbedingt Barabbas haben? Das war derjenige, der vielleicht ihre Angehörigen ermordet hat. Wollten sie ihn unbedingt haben? Also sie wollten aber Jesus nicht haben. Das war der Grund. Und man könnte da noch tiefer eingehen, aber aus Zeitgründen machen wir das nicht. Der letzte Satz ist für mich so entscheidend. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Wir haben gestern gesehen, wie Jesus in Gethsemane unter Todesringen seinen Willen dem Vater übergeben hat. Damit wir jetzt lesen, dass Jesus ihrem Willen übergeben wurde. Diese Menschen haben ihren Willen nicht Gott übergeben. Aber Jesus wurde ihrem Willen übergeben. Denkt ihr, diese Menschen stehen nur für sich? Sie hatten Pech, dass sie damals da waren. Dass sie zu dieser Zeit gelebt hatten. Wir hätten nie so reagiert. Nicht wahr? Wir wären nicht unter der Menge gewesen. Wenn man Berichte vom Zweiten Weltkrieg liest und sie vergleicht und man sieht, was in Nazi-Deutschland passiert ist, das waren nicht alles üble Menschen, das Volk. Aber sie haben alle mitgemacht, fast alle. Sie haben fast alle mitgemacht. Und überall sehen wir ähnliches Muster, auch im Laufe der Geschichte. Es sind nicht immer alles üble Menschen, aber sie machen mit. Jesus wurde ihrem Willen übergeben. Jesus wurde auch unserem Willen übergeben. Jedes Mal, wenn wir unseren Willen nicht Gott übergeben, ratet, was dann passiert. Ratet, was dann passiert. Denn es gibt nur zwei Optionen. Wir übergeben unseren Willen Gott oder Jesus wird unserem Willen übergeben. Versteht ihr die Verbindung? Wenn wir unseren Willen nicht Gott übergeben, wie Jesus in Gethsemane, dann sind wir unter der Menge, die sich entschied, dass Jesus ihrem Willen übergeben wird. Und letztendlich, jeder von uns, egal ob bekehrt oder nicht, hat in seiner Vergangenheit gesündigt. Und Jesus trug die Schuld von einem jeden von uns. Aber wir wollen hier nicht enden. Ich schlage euch wirklich vor, im Leben Jesu die Szenen Schritt für Schritt in eurem täglichen Andachtsleben immer wieder durchzunehmen. Es beschreibt auch, wie der ganze Himmel in Erstaunen versetzt war in diesen Szenen. Wie der ganze Himmel mitfieberte. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Engel reagierten, die das gesehen haben? Ihr Heiland so missbraucht? So eine Ungerechtigkeit. Doch wie reagierte Jesus? Wir lesen ab Vers 33 in Lukas 23. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir die ganze Szene der Kreuzigung uns anschauen, von Gethsemane bis zurück, dann sehen wir, dass Jesus die ganze Zeit aus ist, andere Menschen zu entschuldigen und zu retten. Die Frauen, die über ihn wehklagen, weint nicht über mich. Schaut und prüft euer eigenes Leben. Der Schächer am Kreuz, heute verheiße ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Sie kreuzigen ihn. Vater, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Und gestern haben wir gehört, die Jünger schlafen ein. Was sagt Jesus? Das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Andersrum, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus hat die ganze Zeit gesucht, um die Menschen zu entschuldigen. Nun, seine Jünger waren nicht unter der Menge, die geschrien hat, kreuzige ihn. Aber sie waren ihm auch nicht wirklich eine Hilfe, oder? Wo waren sie jetzt alle? Wo waren sie jetzt alle? Und Schwester Weid beschreibt es so wunderbar, dass jetzt hätte sich Jesus einfach nur nach einem mitfühlenden Wort gesehnt. Wo waren sie, dass einer seinen Blutschweiß einfach abwischt? Wo waren sie alle? Keiner war da, der ihn getröstet hätte. Ich lese noch aus dem Leben Jesu. Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen. Der Blick Jesu konnte nicht durch die Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem Grab als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er befürchtete, dass die Menge der Sünde in den Augen Gottes so schwer wiegen würde, dass er auf ewig von seinem Vater getrennt wäre. Er fühlte die Seelenangst, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende Gnade nicht mehr länger für das schuldige Geschlecht Fürbitte einlegt. Auch am Kreuz hatte er noch die Wahl. Wir sehen, wie die Priester verächtlich sagen, wenn er von Gott ist, dann soll er doch herabsteigen von dem Kreuz. Er soll doch einfach herabsteigen. Hätte Jesus das gekonnt? Jederzeit. Er konnte das Ende nicht sehen. Er befürchtete, für immer von seinem Vater getrennt zu sein. Noch ein weiteres Zitat. Aber jetzt seht ihr die Motivation Jesu. Und nur ein Satz. Ihn verlangte nicht nach dem Himmel, solange wir Sünder verloren waren. Jesus hätte herabsteigen können, aber er hatte keine Sehnsucht nach dem Himmel, solange wir verloren waren. Deswegen blieb er. Koste es, was es wolle, haben wir gestern gehört. Wir sehen die ganze Szene, eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Und menschlich gesehen müssen wir nur sagen, das war völlig ungerecht. Wir sehen hier eine gewisse Ungerechtigkeit Gottes. Die Ungerechtigkeit verschwindet nicht, aber jemand anders hat sie für uns getragen. Und jetzt vergleichen wir unsere Ungerechtigkeiten im Alltag. Ich befürchte manchmal, und ich sehe es bei mir und bei eigentlich jedem Menschen, dass wir an gewissen Stellen Gott für ungerecht halten. Wir sagen es nicht. Wir haben eine andere Sprache. Aber es äußert sich. Wir empfinden Gott als ungerecht und stellen uns die Frage, wie vorhin, warum passiert das oder jenes? Wie zeigt sich das? Wie zeigt sich das? Beispielsweise, wenn wir Ungeduld zeigen, ungeduldig sind mit den Fehlern anderer, dann sagen wir nichts anderes, als dass Gott ungerecht ist. Warum sagen wir das in dieser Situation? Warum sagen wir das? Deswegen, weil wir nicht auf Römer 8,28 vertrauen, wo es heißt, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieb haben. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, weil wir nicht feststellen, dass wir in einer sündigen Welt leben und Jesus die Ungerechtigkeit getragen hat. Nicht nur meine Fehler, von dem anderen die Fehler hat er auch getragen. Und wir kennen das Beispiel, wo Jesus die Parabel erzählt, dass einem so viel vergeben wurde, nachdem er gebittet hat. Dieser wiederum zieht hin und was macht er mit demjenigen, der ihm so wenig geschuldet hat? Er bringt ihn ins Gefängnis. Es zeigt, dass wir Gott nicht genügend in dieser Situation vertrauen und dass wir in diesen Situationen das Kreuz einfach nicht vor Augen haben. Denn wenn wir das Kreuz vor Augen hätten, dann würden wir verstehen, was Ungerechtigkeit wirklich bedeutet. Und dann könnten wir es tragen. Aber auch noch eine weitere Sache, wie wir sagen können, dass Gott ungerecht ist, ist dadurch, dass wir das, was er von uns fordert, als ungerecht empfinden. Das, was Gott von uns fordert, ist einfach ungerecht. All diese Gebote. Tu dies, tu das. Dinge, die vielleicht unseren Vorstellungen nicht entsprechen. Aber wenn wir ein klares prophetisches Wort ablehnen, dann sagen wir nichts anderes als, Gott, was du von mir verlangst, ist ungerecht. Wenn wir es ablehnen, sagen wir nichts anderes. Denn Gott sagt uns das, ich entscheide aber, nee, das ist nicht so gut. Das da, was ich denke, das ist besser. Das bedeutet, meins ist richtig, aber das, was Gott von mir verlangt, ist falsch. Und wenn wir uns zurückerinnern, was Satans Anklage im Himmel war gegen Gott, ist was? Dass Gott ungerecht ist. Seine Gebote, seine Anweisungen, das, was er von uns will, ist ungerecht. Und wir nehmen dieselbe Haltung ein. Dies zeigt sich unter anderem an einem rebellischen Geist. Wir haben es hier gesehen in Lukas 23. Wir sind dann so trotzig. Gott fordert von mir das. Es kann sich auf viele Art und Weise zeigen. Aber ich denke, wenn wir im Blick haben, wie Schwester White uns sagt, Szene für Szene, die letzten Szenen auch zwischendurch, wie Jesus mit dieser Ungerechtigkeit umgegangen ist, dann verstehen wir, was Ungerechtigkeit ist. Dann erst verstehen wir, was meine Ungerechtigkeit gekostet hat. Dann können wir erst richtig verstehen. Aber ich wollte noch, ein Zitat habe ich übersprungen und das fand ich so stark. Martin Luther King kennen wir alle. Er war einer, der gegen Ungerechtigkeit gekämpft hat. In Amerika für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen. Dafür hat er gekämpft. Dafür ist er gestorben. Und wir haben auch bei den Jüngern festgestellt, sie waren zwar nicht unter denen, die geschrien haben, kreuzige ihn, aber sie waren auch keine Hilfe. Und jetzt hört euch dieses kurze Zitat an, es gab mehrere dieser Art. Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Am Ende werden wir uns nicht an die Taten unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Und es gibt noch ein paar ähnliche Zitate. Derjenige, der passiv das Böse akzeptiert, ist genauso darin involviert, wie derjenige, der dabei hilft, es durchzuführen. Derjenige, der das Böse akzeptiert, ohne dagegen zu protestieren, ist tatsächlich dabei zu kooperieren. Wer schweigt, ist nicht gegen das Böse, er ist für das Böse. Und ein ähnliches Zitat, was ich jetzt nicht rausgesucht habe, schreibt auch Schwester White darüber. Wenn wir nicht gegen das Böse sind, sind wir für das Böse. So können wir sehen, dass die Jünger zwar nicht kreuzige ihn geschrien haben, aber sie waren nicht da, um Jesu Leiden zu tragen. Nein, Jesus wollte nicht, dass Petrus aggressiv das Ohr abschlägt. Das wollte er nicht. Aber jemand, der ihn unterstützt, das hätte er gebraucht. Und in unserem Leben ist es genauso. Ich will es nicht weiter ausführen, wir werden gleich schließen. Aber wie oft sehen wir Menschen in unserer Umgebung, in der Gemeinde, in unserer Familie, die Böses tun, was böse vor Gott ist. Und wir schweigen. Nein, wir sollen sie nicht aggressiv angehen. Aber wir können nicht schweigen. Denn indem wir schweigen, kooperieren wir mit ihnen. Schweigen rettet niemanden. Schweigen ist genau dasselbe, als würde ich mitmachen. Die Ungerechtigkeit Gottes. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieb haben. Es ist ein Vers in Römer 8, 28. Die Frage ist, glauben wir das? Wenn wir Jesus sehen, wie er unsere Ungerechtigkeiten getragen hat, dann sollten wir es glauben. Dieses Buch wurde veröffentlicht, nachdem Kirsten gestorben ist, über ihr Leben. Und dieses Mädchen, das darüber nachrecherchiert hat, hat sich ihre Tagebucheinträge angeschaut. Sie hatte die Erlaubnis von ihren Eltern. Ein Monat bevor Kirsten nach Jab geflogen war, hatte sie Folgendes geschrieben. Salomo sagt, es gibt eine Zeit für alles. Das schrieb sie, nachdem sie Prediger 3, 1 bis 8 gelesen hat. Während ich das studierte, fragte ich mich, warum es beides gibt, schlechte und gute Dinge. Warum sollte es eine Zeit zum Sterben geben? Ich fragte mich, ob es dazu dient, damit wir Gott näher kommen. Aber als ich den Bibelkommentar dazu las, stellte ich fest, dass dies die Tatsache illustrieren sollte, dass nichts für die Ewigkeit bleibt. Es gibt eine Zeit für das Gute oder die guten Dinge und das kann eine Weile so gehen. Aber dann wird es immer wieder vergehen und das Schlechte im Leben wird kommen. Das Leben verändert sich ständig. Darum sollten wir nicht einfach träge rumsitzen und nichts tun und darauf warten, dass die guten Dinge in unserem Leben passieren. Wir wissen nie, wann unsere Zeit gekommen ist. Und darum sollten wir jeden Vorteil aus der guten Zeit ziehen, die uns zur Verfügung steht. Gleichzeitig jedoch sollten wir hart daran arbeiten, um durch die schlechte Zeit mit der Hilfe Jesu durchzukommen. Denn er will uns helfen. Und sie schreibt, als würde sie wissen, dass eines Tages es jemand lesen würde. Denk mal drüber nach. Jede Sekunde stirbt jemand. Glaubst du, dass viele von ihnen erwartet haben zu sterben? Glauben wir, dass diejenigen, die sterben, wirklich glaubten, oh, jetzt werde ich sterben? Ich will, dass mein Herz vorbereitet ist zu sterben. Ich möchte mein Leben so leben, sodass man etwas Gutes über mich berichten kann, wenn ich weg bin. Und ich hoffe, dass mein Tod dazu beitragen kann, andere zum ewigen Leben zu bringen. Komm und fülle mein Herz heute mit deinen Gedanken, deinen Worten und deinen Handlungen, sodass ich ein stiller Zeuge sein kann durch meine Taten. Gott, hilf mir, jeden Augenblick so zu leben, als wäre es mein letzter, damit ich bereit sein kann, wenn meine Zeit tatsächlich gekommen ist. Die Ungerechtigkeit Gottes. Und wir haben eine Entscheidung, jeder von uns. Wir können uns entscheiden, Gott zu vertrauen, ihm die Dinge zu übergeben und zu überlassen und zu sehen, dass Gott letztendlich alle Dinge zum Guten wenden will. Oder wir können selbst in Aktion treten, in Rage treten, die Gerechtigkeit herausfordern in unserem Leben, nach Fehlern bei anderen suchen. Das können wir tun. Aber es ist unsere Wahl. Heute möchte ich fragen, ob du bereit bist, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Die Dinge Gott zu übergeben. Die Ungerechtigkeiten im Leben, deine Ungerechtigkeiten, aber auch die Ungerechtigkeiten, die dir passieren, Gott zu übergeben. Und wie Kirsten sagt, jeden Tag bereit sein. Jeden Tag leben, als wäre es dein letzter. Bist du bereit, Dinge auch zu akzeptieren, die du vielleicht als ungerecht siehst, Forderungen von Gott, die du so lange aufgeschoben hast, wo du sagst, nein, das verstehe ich gar nicht. Das sehe ich nicht ein. Damit will ich mich nicht befassen. Es könnte mich ja treffen. Es ist eine Entscheidung. Wenn wir Jesu Gerechtigkeit sehen, dass er tatsächlich die Ungerechtigkeiten getragen hat, dann denke ich, kann uns die Entscheidung leicht fallen. Und darum frage ich dich, willst du die Ungerechtigkeiten so hinnehmen? Deswegen, weil Jesus es auch getan hat. Willst du ein Leben führen, wie Kirsten beschrieben hat, dass du jeden Tag bereit sein kannst, den Dingen, den Gerechten, aber auch den Ungerechten im Leben zu begegnen. Und wenn das dein Wunsch ist, dann bitte ich dich, dass du mit mir zusammen aufstehst. Tatsächlich wollen wir, wem es möglich ist, zum Gebet hinknien. Vater, wir haben uns das Opfer Jesu aus einer Perspektive angeschaut, die uns vielleicht nicht immer so bewusst ist. Wir sehen, dass du gerecht bist, Herr, und wir sehen auch, dass du uns Gnade schenkst. Aber häufig vergessen wir, dass die Ungerechtigkeit irgendjemand tragen musste. Die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, aber auch die Ungerechtigkeit, die selbst durch unsere Worte, Taten, Gedanken zum Ausdruck kommt. Vater, wir knien vor dir und wir entscheiden heute, aber es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen sollten. Doch heute wollen wir dir sagen, dass wir die Ungerechtigkeiten dir abgeben wollen. Die, die uns passieren und die, die wir anderen zufügen. Wir wollen uns heute entscheiden, dir zu vertrauen, auch in den Situationen, wo wir überfordert sind. Wir wollen heute uns entscheiden, auf die Ungerechtigkeiten zu schauen, die Jesus widerfahren sind. Und zu sehen, wie er versucht hat, das Beste daraus zu machen, so viele zu retten und mitzunehmen wie möglich. Selbst mit dem letzten Atemzug. Ich bitte dich, dass du uns alle nach deiner Verheißung tiefer mit deinem Heiligen Geist erfüllst, eine größere Erfüllung schenkst. Denn du hast verheißen in dem Zitat von Schwester White, dass wenn wir uns Szene für Szene durchgehen, dass das unsere Liebe zu dir stärken wird und wir eine größere Fülle von deinem Geist empfangen werden. Und darum bitten wir dich. Wenn es Dinge gibt, wo wir noch kämpfen, möge dein Geist in uns sanft wirken, uns auf die Dinge aufmerksam machen, die wir dir noch übergeben sollen und uns festhalten in Zeiten, wo es schwierig ist. Danke für diese Worte in deinem Wort. Danke für die Szenen, die wir uns durch den Kopf gehen lassen dürfen. Und danke für dieses unglaubliche Opfer. Wir bitten das alles im Namen Jesu. Amen.